Hier ist Simon
und Jeff
von The Focus und ihr hört Pommes Gabel, den Podcast von PowerMetal.de.
Hallo und herzlich willkommen bei Pommes Gabel, dem Podcast von PowerMetal.de. Ich bin Pia und ich bin hier heute mit Jeff und Simon von The Focus. Für diejenigen, die euch noch nicht kennen, stellt euch doch bitte kurz vor. Also wer seid ihr und welches Instrument spielt ihr? Simon, fang doch mal an.
Ja, also ich bin Simon, ich bin der Sänger von The Focus.
So, und ich bin Jeff, ich spiele Gitarre bei The Focus und wir haben vor kurzem unser neues Album rausgebracht, falls ihr es noch nicht gehört habt, und checkt auf jeden Fall aus.
Wer unsere Soundcheck-Folge gehört hat, hat wahrscheinlich auch von eurem Debütalbum In the Eye of Death, We Are All the Same schon mal was gehört. Ich habe ja auch schon fleißig Werbung dafür gemacht und auch mal so ein bisschen versucht, euren Sound zu beschreiben, aber wie würdet ihr denn selbst euren Sound beschreiben?
Also ich würde unseren Sound auf jeden Fall auch als modernen Metal beschreiben, wenn man das so sagen kann, weil wir uns schon so ein bisschen einordnen in modernere Metalcore-Bands, die es so aktuell gibt. Zumindest ist es auf jeden Fall ein Ziel, was wir mit der Musik vorhatten. Ich glaube, man kann das ganz gut beschreiben mit sehr tiefen Gitarren, also so ein bisschen mehr so in diese Djent-Richtung. Aber wir gehen jetzt nicht irgendwie zu sehr in irgendwelche komplizierten Sachen rein, sondern mehr so einfach cool, dass es schnell ist und aggressiv klingt und ein bisschen fetzig so. Und zwischendurch aber auch natürlich schön ausgeschmückt mit so schönen Ambient-Parts und so weiter. Das, was uns halt gefällt.
Wahrscheinlich hätte ich es gar nicht besser in Worte fassen können. Also gut gemacht, Jeff.
Danke.
Ich würde auch sagen, also für mich seid ihr so ziemlich in der Mitte von Death Metal und Metalcore. Djent-Einflüsse habe ich auch gut rausgehört. Und es kommen immer mal wieder so Passagen vor, die mich auch konkret an andere Bands denken lassen. Also wenn ich da jetzt mal wen aufzählen sollte, gibt es so Parts, da denke ich, okay, das könnte jetzt auch auf einem Album von Currents sein, das könnte bei Adept sein, das könnte bei Dreamshade sein. Hat euch eine davon beeinflusst oder wo liegen eure musikalischen Einflüsse?
Also ich würde sagen, Currents geht schon so ein bisschen in die Richtung. Es war jetzt ein Album, was ich ganz cool fand, was mir jetzt nicht so lange im Ohr geblieben ist, tatsächlich. Aber wenn ich ja so eine Band mir überlegen müsste, dann wäre es wahrscheinlich gerade so in Richtung North Lane. Shields aus England ist eine mega coole Band, die wir viel gehört haben zu dem Zeitpunkt. Thornhill zum Beispiel ist auch so eine Band, die ziemlich in die Richtung geht. Void of Vision, genau, ja.
Und ihr habt auch bei Instagram mal so ein bisschen abgefragt, was so die Top-Alben eurer Fans waren in den vergangenen Jahren, woraufhin ich geantwortet habe mit We Came as Romans. Und ihr gesagt habt, dass es euch ohne We Came as Romans vielleicht gar nicht geben würde. Die Band hat ja jetzt einen enormen Schicksalsschlag hinter sich und lässt jetzt aber wieder nach dieser Doppelsingle, die sie zum Tod ihres Sängers Kyle Pavone rausgebracht haben, haben sie mit Dark Bloom jetzt einen neuen Song rausgebracht. Habt ihr den schon gehört und was haltet ihr davon?
Oh, ich habe ihn tatsächlich noch nicht gehört. Muss ich nachholen.
Was?
geht mir ehrlich gesagt genauso. Ich bin auch noch nicht dazu gekommen.
Schade, es lohnt sich. Kommen wir zurück zu euch. Ihr seid ja ziemlich plötzlich auf der Bildfläche erschienen mit eurem Debüt. Was habt ihr davor gemacht? Habt ihr in anderen Bands gespielt oder woher könnte man euch kennen?
Na, so in der Theorie machen wir schon länger zusammen Musik tatsächlich. Also Jeff und ich haben uns damals 2013 kennengelernt.
Kommt hin.
Also ungefähr, also schon eine ganze Weile, und dann hatten wir halt auch viel Musik zusammen gemacht, also angefangen natürlich wie die meisten wahrscheinlich irgendwelche Cover von Bands, die man cool findet, so zu machen oder so zu spielen. Dass es dann letztendlich zu The Focus kam, das war dann erst 2019, also einige Zeit danach.
Also wir haben vorher zusammen schon in einer ähnlichen Konstellation gespielt, da hießen wir noch Buried in the Sky. Ich glaube, das war bis 2016, 17 oder so. 17, genau. Da haben wir mehr so in Richtung Melodic Hardcore so gemacht. Und das war eigentlich auch ganz cool. Und dann haben wir halt lange Zeit nichts gemacht und irgendwann später dann halt wieder so zusammengefunden und einfach so, jeder hat so gesagt, hey, ich hab Bock wieder was zu machen. Lass mal was starten. Und dann hat sich das halt so ergeben.
Und dann war es aber so anders, dass ihr gesagt habt, ihr wollt das unter einem neuen Namen auch machen.
Ja, das hatte für uns auch irgendwie so ein bisschen den Charakter davon, ein Kapitel abzuschließen so ein bisschen und vor allem eher ein neues Kapitel zu beginnen, also gerade mit der Besetzung, wo es halt viele Wechsel und Sachen gab und so in der Konstellation, wie wir jetzt zusammen sind, wollten wir quasi einen neuen Stempel draufsetzen, sagen wir es mal so.
Und wenn ihr eine Live-Show spielt, wollt ihr von den alten Sachen da noch was spielen oder ist das komplett vom Tisch sozusagen?
Nee, also ich würde sagen, von den alten Sachen spielen wir eigentlich gar nichts mehr und haben wir es tatsächlich auch nicht vor, gerade eben, weil es sich auch vom Sound her so stark unterscheidet von dem, was wir jetzt an Musik machen. Ja.
Ja, für euer Debüt habt ihr ja auch ziemlich gute Kritiken bekommen, nicht nur von uns, sondern auch von dem ein oder anderen Magazin, auch international. Konntet ihr das auch ein bisschen feiern oder wie habt ihr es so erlebt, das ganze Feedback zu kriegen zu eurem Debüt?
Ey, also es war, wenn ich es mal so von meiner Position aus sagen kann, richtig krass. Ich hätte auch ehrlich gesagt gar nicht mit so viel positivem Feedback gerechnet so und auf einmal kommen dann so viele Reviews und alles Mögliche, die das Album mega cool finden und dann ist man da schon irgendwie so komplett hin und weg, weil man das halt auch irgendwie gar nicht so kennt, dass man bringt Musik raus und dann gibt's Leute, die hören sich das an und dann geben die einem Kritiken dazu. Also das war echt mega crazy.
Ja, kann ich eigentlich nur so bestätigen. Also für mich fühlt es sich immer noch so ein bisschen surreal an, weil gerade zur jetzigen Zeit, klar kommt das meiste Feedback von Leuten, die man kennt aus dem Freundeskreis und so, aber so das Feedback von anderen habe ich zumindest für meinen Teil jetzt nur so online so ein bisschen miterlebt und irgendwie ist es für mich noch nicht so ganz real irgendwie. Ich glaube, das ist dann schon nochmal was anderes, wenn wir bald irgendwie eine Show spielen können und dann wirklich wieder Leute treffen, die wegen der Musik da sind und so und die einem das dann wirklich persönlich sagen. Also das ist dann für mich eher so greifbarer, sage ich mal. Aber ich bin auch echt überwältigt über jedes Feedback.
Ihr seid auch direkt bei einem recht großen Label wie Rising Empire gelandet. Wie sind die auf euch aufmerksam geworden oder habt ihr mit denen Kontakt aufgenommen?
Naja, also ich würde sagen, das ist so, Rising Empire ist ein Label, was bei uns so in der lokalen Szene, sage ich mal, recht bekannt ist. Also man kennt sich ja so ein bisschen, wir kommen ja aus der Stuttgarter Gegend. Bei uns gibt's eigentlich, finde ich, eine verhältnismäßig große Metal-Szene so. Und man hat sich eigentlich immer schon irgendwie auf Konzerten mal getroffen oder gerade eben mit der alten Band schon mal zusammen irgendwie auf einer Bühne gespielt. Und so connectet man halt so ein bisschen über die Jahre und ist halt in Kontakt geblieben. Und dann hat sich eins nach dem anderen quasi so ergeben. Zumal ich halt und die anderen, Simon und so aus der Band, die Leute von Arising mittlerweile echt lange auch persönlich kennen.
Wenn ich es richtig verstanden habe, habt ihr euer Album separat zu Hause eingespielt und dann eben zur Finalisierung zu Christoph Wieczorek von Sawdust Recordings geschickt. Erzählt mal ein bisschen über diesen Aufnahmeprozess. Also man kennt es ja so, diesen Klassiker, man geht ins Studio und spielt es ein. Und wie war das, das jetzt separat zu Hause aufzunehmen?
Ja, angefangen hat es bei uns auch schon mit dem Songwriting, weil wir halt tatsächlich dann erst so richtig durchgestartet haben mit dem ganzen Prozess, als dann Corona schon in vollen Gängen war, wo man sich halt gar nicht treffen konnte und ja, das ganze Zeug lief dann halt online ab. Dann natürlich die Aufnahmen, da kann dann wahrscheinlich Jeff mehr dazu sagen, weil das war dann hauptsächlich seine Arbeit so. Aber ja, tatsächlich für die Vocal-Aufnahmen hatten wir dann das Glück, dass wir uns gemeinsam dazu zusammenhocken konnten, weil es halt dann gerade auf die Zeit gefallen ist, wo Corona so ein bisschen niedriger war im Sommer mit den Inzidenzen und so einem Zeug. Das war auf jeden Fall auch richtig cool, wenn man sich halt zum ersten Mal wieder wirklich treffen konnte. Die Aufnahmen haben wir dann immerhin zusammen machen können, aber ansonsten ist halt dann wirklich alles von daheim aus gearbeitet worden.
Ja, also kann ich auch bestätigen, ist so ein bisschen so eine Challenge allgemein gewesen mit dem Album, weil zugegebenermaßen hatten wir anfangs, als wir das so starten wollten, erstmal so ein, ich glaube, 2 oder 3 Songs, wo schon halb fertig waren oder zumindest mal eine Demo und sowas gab. Und ich glaube, der ursprüngliche Plan war erstmal, die irgendwie einzeln rauszubringen oder sogar vielleicht eine EP draus zu machen. Und wir haben uns dann aber nur auf das Album geeinigt, weil unser Bassist, der Bam Bam, uns so in den Arsch getreten hat und hat gesagt, dieses Material ist echt cool, lass da mal ein bisschen mehr draus machen. Und es hat echt eine sehr viel Überzeugungsarbeit gebraucht, aber wir haben uns dann irgendwann auf diesen Vorschlag dann geeinigt und gesagt, ja, okay, komm, lass machen. Und dann kam es ja dann echt schon fast recht, dass Lockdown und so weiter alles stattgefunden hat, weil Simon studiert viel, die anderen beiden studieren auch viel, ich bin voll berufstätig und so und da ist natürlich immer ein bisschen schwierig, dann auch die Zeit zu finden, das Ganze dann zu schreiben und da hat man dann halt echt den Vorteil, dass wir alles online machen konnten, wir haben uns abends immer getroffen, Songideen hin und her geschickt oder der eine hat beim anderen zugeguckt und den Bildschirm geteilt und solche Sachen. Das war dann doch echt cool, weil wir dann so produktiv waren. Ich glaube, dafür hätten wir normal mindestens 2 Jahre gebraucht oder 3 Jahre mindestens. Auf jeden Fall. Von dem her ganz zufrieden, so wie es jetzt gelaufen ist.
Wie habt ihr denn das Schlagzeug aufgenommen? Habt ihr das im Proberaum aufgebaut und ganz viele Mikrofone drumherum, oder wie muss ich mir das vorstellen? Denn das, also alles andere kann ich mir ungefähr vorstellen, wie das so funktioniert, aber ein Schlagzeug selber aufnehmen, wie lief das?
Also da muss ich sagen, haben wir natürlich hier und da das so optimiert, so gut wie es geht. Also mit Bird in the Sky haben wir ein Schlagzeug im Studio aufgenommen, das ging auch echt gut. Jetzt hat man natürlich hier weniger die Möglichkeit, das zu machen. Deswegen haben wir so ein bisschen getrickst. Wir haben zum einen im Proberaum, hat Jonas quasi Schlagzeug schon mal so geübt. Also der hat quasi die ganzen Tracks von mir bekommen, schon mal ein paar so Ideen gehabt. Ich habe natürlich auch schon in den Demos so grobe Ideen gehabt, wie ich mir das Schlagzeug an der Stelle vorstellen kann. Und der Jonas hat da einfach nochmal drüber geschaut, damit so sein eigener Spice quasi noch so dazukommt. Und im Endeffekt war es dann aber tatsächlich so ein Mix aus E-Schlagzeug, mit dem wir das aufgenommen haben. Das heißt, wir haben quasi schon das so live eingespielt, aber ist dann quasi komplett als MIDI-Datei umgewandelt, dass man nachher quasi noch wirklich dann mit Schlagzeug-Samples und sowas weiter noch arbeiten kann.
War auch zu dem Zeitpunkt dann bei uns gar nicht so einfach, tatsächlich in den Proberaum reinzukommen. Da hatten wir jetzt vor einem oder zwei Monaten das erste Mal seit der Pandemie wirklich die Möglichkeit reinzugehen. Es gab mal kurze Ausnahmen, wo wir für das Musik oder für die Musikvideos das Zeug rausholen durften, aber ansonsten waren wir da halt komplett eingeschränkt, weil auch der Proberaum bzw. die Kellerräume davon für die Lagerung von Schnelltests und Masken und so benutzt wird, weil es in, genau. Deswegen hatten wir da leider nicht so die Möglichkeiten, im Proberaum zu sein, obwohl man die Zeit gehabt hätte dafür.
Wie lief es denn bei euren Videos? Hattet ihr da Einschränkungen, dass ihr da vorher spezielle Tests machen musstet oder ähnliches, bevor ihr die drehen konntet?
Ja, also für die Videos haben wir uns auf jeden Fall immer getestet. Das war uns auch selber wichtig, wenn man zu dem Zeitpunkt, also weder jemand geimpft war, noch jemand Bescheid wusste, wie es jetzt gerade so wirklich aussieht. Also das Video von Common Grave zum Beispiel haben wir, glaube ich, noch gedreht, als die Restrictions relativ niedrig waren. Ganz im Gegenteil dazu war es dann bei Thought of a Vision. Das Video ist dann ungefähr auf den Zeitraum von Weihnachten gefallen. Das war ja die wahrscheinlich schlimmste Zeit, was Corona angeht, auch was die Regelungen und so betrifft, weil da ja unbedingt alles offen gehalten werden musste und so weiter. Da haben wir uns halt natürlich auch getestet und trotzdem auch Abstand gehalten tatsächlich, also sofern es halt möglich war. Beim Video für Disease war es dann genau dieselbe Geschichte. Da haben wir mit CO Motion zusammengearbeitet. Und das war Gott sei Dank alles draußen, also hatten wir da jetzt weniger Probleme, dass man da eine Ansteckungsgefahr hat. Aber ja, es war doch irgendwie so ein Punkt, der da definitiv mit reingespielt hat, gerade Corona halt, dass man sich da irgendwie, ja, man testet sich, man passt auf, man hat die ganze Zeit Maske auf, wenn man nicht dreht, gehört dazu irgendwie.
Ja, bei manchen entstehen auch da so ganz interessante kreative Prozesse. Ich habe vor ein paar Wochen mit The Tex Avery Syndrome gesprochen und die haben ein Video gedreht, wo sie einen Feature-Sänger hatten, der dann aber zum Dreh nicht dazukommen konnte, und dann haben sie ihn mit so einer Leinwand praktisch live in den Hintergrund gesetzt. Also auch eine ziemlich abgefahrene Idee, wo man jetzt mal drauf kommen muss, ja.
Ja, wir haben es ja so ähnlich gemacht, weil Diverge haben wir auch als Feature-Gast den Tom dabei gehabt von Oklahoma Kid. Wir hatten eigentlich auch schon fast das ganze Video so komplett und dann haben wir es auch so ein bisschen so Freunden gezeigt und die haben dann auch gemeint, es ist schon cool, aber da fehlt so diese Connection zum Tom. Also wenn du im Video nicht siehst, irgendwie vielleicht kommt es nicht so cool rüber. Und dann haben wir auch improvisiert und er hat dann quasi mit einem Kumpel bei sich einfach auch vor einer weißen Leinwand gedreht und dann konnten wir das da quasi nochmal drüber schneiden über das Video. Da sind wir auch echt dankbar dafür, weil das Ergebnis auf jeden Fall viel, viel besser als war, hat sich auf jeden Fall gelohnt.
Ihr habt mit Shelter am Ende einen Song, der so ein bisschen ruhiger ist und im Kontrast steht zum Rest des Albums, so für mein Hörempfinden. Ist der so als versöhnlicher und vielleicht auch ein bisschen hoffnungsvoller Rausschmeißer gedacht?
Wahrscheinlich könnte man es als sowas betiteln, ja. Also, um ehrlich zu sein, ich weiß gar nicht, hatten wir da irgendeine Intention mit Shelter? Also ich kann mich halt noch dran erinnern, dass wir uns irgendwann gesagt haben, hey, der Song ist jetzt schon so lang und die Vibes passen halt auch irgendwie so. Das passt einfach perfekt als Outro-Song, sage ich jetzt mal. Ja, aber es war irgendwie auch so in diesem kreativen Schreibprozess ist der Song so geworden, wie er geworden ist, ohne dass wir da lang drüber nachgedacht haben, da jetzt nochmal irgendwie ein schönes Outro hinzubasteln oder nochmal schön Emotionen reinzubringen oder so.
Echt? Also, wenn ich das noch sorry, wenn ich da so reingrätsch. Aber doch, tatsächlich, das war schon so eigentlich der Plan. Also, wo wir das Album gemacht haben, war halt so auf jeden Fall meine Intention, hinter dem Song auf jeden Fall einen Closing-Track für das Album da draus zu machen, von vornherein. Weil ich liebe das, wenn Alben wirklich so richtig gut abschließen, wenn die so ein, am Ende einen Track haben, irgendwie, der so einen großen Knall hat oder so, der oder irgendwie so diese hoffnungsvolle Stimmung auf was Neues oder irgendwas anderes so ein bisschen hat. So die Stimmung muss halt eindeutig passen und das war auf jeden Fall das Ziel. Ein großer Einfluss, der da auf mich hatte, war zum Beispiel von Counterparts. Welches Album war das? Ich glaube, das war Tragedy Will Find Us. Die haben am Ende einen Song.
Oh ja,
Soulless, ja.
Oh mein Gott.
Ja, genau. Der war so für mich so ein bisschen so dieser Reference-Track, weil der im Endeffekt genauso von der Stimmung so ein bisschen ruhigerer Track einfach ist und ich finde, das rundet das Ganze viel, viel mehr ab.
So ein Track passt ja auch selten irgendwie mal mitten rein, es sei denn, man will danach in eine ganz andere Richtung gehen, aber wer ist denn die Sängerin bei Shelter und warum wird sie nirgendwo erwähnt?
Oh, wer ist sie? Ich weiß von nichts. Nee, also die Sängerin am Ende, das ist Michelle, das ist meine Freundin. Bei der sind wir spontan drauf gekommen, weil die macht selber auch mega viel Musik, macht privat mehr so in Richtung Hip-Hop oder so EDM, solche Sachen. Wir haben gedacht, es braucht einfach noch so eine richtig schöne Engelsstimme, die dazu passt, die das Ganze nochmal abrundet. Von dem her war das auch klar, dass wir das auf jeden Fall nutzen müssen und dass sie da auch ein Part nochmal für uns einsingt.
Aber sie kriegt gar keine Credits, das finde ich ein bisschen schade.
Okay, also eigentlich, bevor ich jetzt was Falsches sage, müsste sie in Spotify auf die Credits sein und auf jeden Fall im Booklet.
Also im Booklet auf jeden Fall, aber Spotify stimmt, guter Punkt.
Also es steht ein bisschen versteckt im Kleingedruckten.
Sorry, okay. Michelle.
Sorry, Michelle, sorry.
War nicht böse gemeint.
Wer mehr von Michelle hören möchte, unter welchem Namen findet man sie denn bei Spotify?
Gebt einfach auf Spotify bzw. Pro-Tipp auf Soundcloud Mimi Ocean ein, dann findet ihr ganz viel Musik von der.
In the Eye of Death We Are All the Same ist zwar kein richtiges Konzeptalbum, es behandelt aber thematisch schon, dass sich die Menschen überlegen fühlen, während unser Planet sich aber in einem krassen Wandel befindet und dadurch im Prinzip praktisch dabei ist, uns auszulöschen. Habe ich das so richtig wiedergegeben oder gibt's noch?
Das war eine ziemlich gute Interpretation, ja.
Ich finde auch, dass Common Grave das ganz gut zusammenfasst und es scheint ja auch lyrisch und von der Aufmachung des Videos so der versteckte Titeltrack des Albums zu sein, sage ich jetzt mal. Zumindest empfinde ich den auch als besonders repräsentativ. Und da kommt ja auch die Textzeile vor, ne? In the Eye of Death We Are All the Same.
Ja.
Welche Bedeutung hat speziell vor diesem Hintergrund, was ihr rüberbringen wollt, dieser Song für euch?
Die Idee für den Text für Common Grave, die stand schon relativ früh. Also das war ein Thema, über das ich auf jeden Fall sehr, sehr gerne schreiben wollte. In Bezug zu den Lyrics kam dann diese Idee mit der Textzeile. Letztendlich dann aus dem Grund, weil wir Menschen auf der Welt alles Mögliche sind, aber nie gleichgestellt auf irgendwie eine Weise. Also man sieht so viel Benachteiligung für verschiedene Personengruppen und die einzige Möglichkeit, wo wir als Menschen alle gleichgestellt sind, ist in diesem Fall, wenn wir alle den gleichen Tod erleiden, indem wir unsere eigene Welt zugrunde richten. Weil das der erste Fall sein wird, wo jeder Mensch auf die gleiche Weise stirbt, egal ob reich oder arm oder Herkunft, Geschlecht, ganz egal. Jeder Mensch wird den gleichen Tod erleiden, wenn wir so weitermachen. Das war so die Main-Aussage davon.
Findet sich das auch in den anderen Songs? Ist das so eine Art Konzept, die hinter dem kompletten Album steht?
Also direkt, da die Textzeile tatsächlich bestand, bevor der Albumname kam, würde ich sagen, der Einfluss von Common Grave war darauf definitiv größer als bei den anderen Songs. Aber jetzt gerade zum Beispiel, wenn man sich mit den Lyrics von Shelter auseinandersetzt, da geht es auch um den Tod. Und dieses Motiv zieht sich auch bei den anderen Songs mal mehr, mal weniger so ein bisschen durch die Texte durch. Und ja, deswegen würde ich schon sagen, dass es da auch auf jeden Fall eine Rolle mitspielt.
Wie kommt es, dass du dich mit diesem Thema so auseinandergesetzt hast? Also gerade mit der Ungleichheit, die man natürlich an vielen Stellen auch immer präsenter sieht. Aber du bist ja in einer relativ privilegierten Ausgangsposition, sage ich jetzt mal.
Ja, ich weiß nicht. Wahrscheinlich ist das gerade der Grund, warum man sich mit sowas auseinandersetzt bzw. beschäftigt, wenn man halt irgendwie die Möglichkeiten dazu hat und halt auch gerade über übers Internet, über soziale Medien und so halt einfach ziemlich viel mitbekommt. Das geht halt auch nicht irgendwie spurlos an einem vorbei, sagen wir es mal so. Deswegen, man wird irgendwie damit konfrontiert, egal ob man es möchte oder nicht. Und deswegen wird man auch mehr oder weniger dazu gezwungen, sich damit auseinanderzusetzen, finde ich.
Aber du hast es dann auf eine sehr schöne Art gemacht, sage ich mal. Denn viele, die nicht direkt selbst betroffen sind, sehen das vielleicht nicht, obwohl es sehr offensichtlich ist, dass diese Ungleichheit besteht, und mauern dann eher, als dass sie was dazu sagen. Und gerade ihr als Musiker habt ja auch eine gute Position, gehört zu werden.
Ja, ist auf jeden Fall auch eine Intention, die wir so ein bisschen dahinter hatten. Gerade eben, weil man in so einer privilegierten Position ist, sollte man das auch ein bisschen machen. Also ich glaube, es gibt heutzutage echt nicht mehr irgendwie ein Vorbeikommen daran an den ganzen Themen, wenn man es mal heutzutage sich anschaut. Also wenn man das nicht mitbekommt, dann würde ich schon fast behaupten, dass er echt irgendwie mit so Scheuklappen oder so rumläuft. Und ich finde aber, dass das Thema heutzutage in der Gesellschaft viel zu sehr so runtergespielt wird, gerade wenn man in einer privilegierten Position ist. Und ich glaube, das Album sollte auf jeden Fall nochmal so ein Reminder sein, sich das nochmal bewusst zu werden. Deswegen haben wir auch uns gerade so für so einen krassen Titel entschieden.
Für Leute, die sich auch weiter mit diesen Themen beschäftigen möchten, habt ihr da irgendwie Tipps, irgendwie einen Buchtipp, einen Podcast-Tipp? Gibt es da irgendwas, was euch auch so geholfen hat, euch über diese Situation mehr bewusst zu werden, euch mehr zu informieren?
Gerade wenn man diesen Umweltaspekt mit einbezieht, da gibt es mittlerweile richtig, richtig schöne Dokus und so weiter. Also gerade auch von David Attenborough zum Beispiel, den ich, Shoutout, richtig, richtig lieb. Also ich kann bei dem seine Stimme so, so gut abschalten. Tatsächlich aber, was die sozialen Medien beziehungsweise die Ungleichheit in Systemen angeht, glaube ich, ist jeder gut damit beschäftigt, wenn er sich durch Instagram, Facebook oder so durchklickt und einfach mal sich Beiträge anschaut von Menschen, die aus sich rauskommen oder irgendwelche Sachen von sich geben, weil durch das wurde ich halt dann auch tatsächlich am meisten beeinflusst irgendwie so.
Ich finde, es ist auch ganz wichtig bei sowas auch immer, wenn es jetzt um einen Fall geht, wo wirklich Personen oder eine Personengruppe oder sowas betroffen ist, auch wirklich da in den Dialog zu gehen und da einfach mit Personen auch zu sprechen. Man kann sich auf jeden Fall bilden und viel drüber lesen, aber es ist auch nochmal eine andere Erfahrung, mit wirklichen Leuten, sage ich mal, zu reden, die vielleicht irgendwie einen Schicksalsschlag hatten oder täglich mit Problemen mit Rassismus oder sonst was zu tun haben. Ja. Es ist natürlich für uns immer schwierig, sich da so 100% reinzuversetzen. Und deswegen finde ich es mega wichtig, da wirklich auch mit den Leuten zu reden und versuchen zu helfen und einfach nochmal in den Dialog gehen. Ich finde es unglaublich wichtig.
Ich habe auch von Alice Hasters das Buch gelesen, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten. Das fand ich sehr hilfreich, und vor allem auch von Tupoka Ogette, das Buch heißt, glaube ich, Exit Racism, wo einem das richtig klar wird, wo sie eben sagt, eigentlich weiße Menschen wohnen in Happy Land, und wenn man da erstmal ausgezogen ist, dann fallen einem ganz, ganz viele Ungerechtigkeiten auf. Und so war es bei mir dann auch, nachdem ich dieses Buch gelesen habe, ist mir ziemlich vieles klar geworden, warum unsere Gesellschaft so aufgebaut ist, wie sie aufgebaut ist.
Also allein schon die Buchtitel sagen ja eigentlich schon echt viel aus, muss ich sagen. Ich kenne sie nicht, die Bücher, aber das hat mich gerade schon direkt gecatcht irgendwo.
Ja, also wer Lust hat, das eigene Weltbild zu zerstören, ein besserer Mensch zu werden hinterher. Ich finde, generell sollte man sich seiner Privilegien bewusst sein, und das wird dadurch nochmal ziemlich deutlich. Und ich denke, das ist ja auch so ein bisschen, um jetzt auf euer Album wieder zurückzukommen, zumindest bei Common Grave oder auch mit dem Albumtitel, diese Message ist so ein bisschen, was ich auch dahinter verstanden habe.
Ja, das war, wie gesagt, eine gute Interpretation. Also.
Hat denn die Menschheit aus eurer Sicht noch die Chance, sich zu retten vor diesem Tod durch Klimakatastrophe oder den ihr angesprochen habt?
Ich würde sagen, ja. Also ich sehe zwar immer mal wieder auch so richtige Rückschritte, muss ich ehrlich sagen, wenn man in die Politik schaut. Ich will jetzt auch keine konkreten Beispiele machen. Aber hin und wieder sieht man dann doch Bewegungen, die einem zeigen, hey, die Menschheit ist nicht komplett vor die Wand gefahren. Gerade wenn man so Sachen anschaut wie Fridays for Future oder andere Protestbewegungen, wo man einfach sieht, hey, es ist noch nicht alles verkehrt. Es gibt auch gerade zum Beispiel der Trend, einfach mal auf Flüge zu verzichten oder auf im Essen nachhaltiger zu werden. So, das sind Sachen, da denke ich mir, wow, okay, es gibt wirklich eine Bewegung, die halt hauptsächlich auch von den Jüngeren ausgeht, muss man sagen. Also die Generation, die halt drüber liegen, die kennen es halt einfach nicht anders und da ist umso schwerer, die damit zu erreichen. Aber gerade das zeigt einem dann doch auch irgendwie wieder so einen kleinen Hoffnungsschimmer. Und ich glaube, ansonsten würden wir wahrscheinlich solche Texte gar nicht mehr schreiben, wenn wir nicht die Hoffnung hätten, dass sich noch was bessern könnte.
Ja, es gibt gruselige Dinge. Also man kann von München nach Nürnberg fliegen oder nach Stuttgart. Das ist so, weiß ich nicht, da ist doch der Weg zum Flughafen länger als bis nach Nürnberg.
Ja, und der Stress mit Boarding und so weiter. Also da, keine Ahnung, setze ich mich eigentlich lieber in Zug, der halt doppelt so lang braucht, aber halt auch das Fünffache kostet leider.
Das wollte ich sagen, ich hasse Sorry. Die Bahn. Ich hasse die Bahn. Ich bin gefühlt mein halbes Leben im Zug hin und her gependelt. Und ich finde es schon extrem krass, dass man gerade mit solchen Flügen von Nürnberg nach München oder allgemein innerhalb Deutschland Flüge teilweise so viel günstiger anbieten kann, als mit der Bahn zu fahren. Ich finde, natürlich ist die Bahn auf jeden Fall eine nachhaltigere Alternative, aber irgendwie passt das Angebot noch nicht, weil solange du als privilegierter Mensch Zugriff hast auf, sag ich mal, komfortablere Sachen oder ich meine, Geld spielt heute bei jedem irgendwie eine Rolle, dass er dann einfach auf das Günstigere zugreift, ja klar, aber ich finde, da muss auf jeden Fall politisch eindeutig mehr passieren, weil, ja, und natürlich bei der Bahn selber, das soll in keinem Rant von der Bahn enden, aber nee.
Ja, ich meine, man sieht es ja auch in Frankreich, da klappt es ja auch. Also da werden jetzt Kurzstreckenflüge verboten und es werden sogar Strafen verhängt für Leute, die sie nutzen, wenn es nicht eine Alternative gibt, die innerhalb von 2,5 Stunden mit dem Zug von A nach B stattfindet. So. Also finde ich ein krasser Schritt, gerade auch wenn man immer über Verbotspolitik und sowas Komisches redet. Aber ist schon mal wirklich ein gutes Angebot, weil theoretisch, wenn man sagt, okay, hey, du kommst quer durch Frankreich innerhalb von 2,5 Stunden, wenn es gut läuft im Zug, wer sollte sich da beklagen?
Nee, es kann letzten Endes ja auch nur von der Politik kommen, denn erstmal muss man sich's leisten können, wie du schon gesagt hast, Jeff, dass eben, ne, man wird im Zweifel die günstigere Alternative nehmen und im Großen und Ganzen müssen da viel größere Hebel umgelegt werden, als es eine Privatperson könnte. Jeder kann natürlich seinen Beitrag leisten, unabhängig davon, aber die große Veränderung muss dann eben von oben kommen.
Ja, ich denke halt, jedem Menschen sind da irgendwo seine Limits gesetzt. So, das fängt schon beim Einkaufen im Supermarkt an. Kaufe ich das Konventionelle, das aber nicht verpackt ist, oder kaufe ich Bio, das in Plastik verpackt ist? So. Und da sind halt dann irgendwo ist der Punkt gekommen, wo man als einzelner Konsument nicht mehr die Möglichkeit hat, irgendwie zwischen Krebs und Cholera zu entscheiden, sondern da gibt es halt einfach höhere Positionen, die da irgendwie immer Hebel in Bewegung setzen müssten.
Reden wir über was Schönes.
Bitte, ja.
Gerne.
Ihr spielt ja bald wieder live, jetzt am kommenden Samstag, glaube ich, am 31.07. steht ihr in Ulm wieder auf der Bühne.
Oh mein Gott, ja, ich kann es mir noch gar nicht vorstellen.
Wie lange ist euer letzter Auftritt her?
Boah. Februar 2020?
Anfang Februar 2020, ja.
Kurz vor Lockdown irgendwie war das noch, wo keiner so richtig Bescheid wusste.
Jetzt im Nachhinein fühlt sich der letzte Auftritt, den wir hatten, komplett falsch an, aber komplett. Ja.
Warum?
Also man hat auch schon von ein oder anderen Leuten, die man kannte, die halt da waren, gehört, dass sie das Gefühl haben, dass sie da irgendwie ein Superspreader waren oder sowas.
Ach so.
Weil sie halt mit einer Erkältung hingekommen sind und man die Leute ja natürlich trotzdem gesehen hat irgendwie. Und das war auch in einem Raum. Es war ja nicht irgendwie im Sommer, dass man draußen eine Bühne hat, sondern es war halt richtig schön, so ein schön gequetschtes Konzert, was man wahrscheinlich die nächsten paar Jahre erstmal nicht mehr haben wird. Aber ja, deswegen hat sich schon im Nachhinein ein bisschen falsch angefühlt. Aber es war auch schön, nochmal so eine Erfahrung gehabt zu haben, bevor es erstmal alles stillgelegt wird.
Ich war auch im Februar 2020 noch bei Crossfaith in Hamburg. Die haben im Logo gespielt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Also so klein, eng, niedrige Decke. Also da ist bestimmt auch das eine oder andere gespreadet worden. Aber ich bin trotzdem so froh, dass ich noch da war, weil ja, danach kam ja lange erstmal nichts.
Ja.
Wie fühlt sich das denn an, dass ihr jetzt bald wieder auf der Bühne steht? Also wie groß ist eure Vorfreude? Oder habt ihr auch ein bisschen Lampenfieber, weil ihr so lange nicht mehr auf einer Bühne standet?
Ich glaube, das ist eine gesunde Mischung aus beidem auf jeden Fall. Also zumindest kann ich das von mir aus sagen. Also macht auf jeden Fall riesen Spaß, immer live zu spielen. Deswegen freue ich mich auch mega drauf, dass wir wieder die Gelegenheit haben. Aber ich bin eine Person, mir merkt es vielleicht jetzt nicht an, aber so kurz bevor es losgeht oder so, dann merke ich schon so, wie's Herz erstmal so anfängt zu klopfen. Okay, jetzt wird's, sag ich mal, ernst in Anführungsstrichen. Aber es ist ein positives Nervössein auf jeden Fall. Also es ist nicht so, dass ich Angstschweiß habe oder so, aber man ist auf jeden Fall positiv aufgeregt, bis es endlich losgeht. Und ich bin sehr gespannt, wie es ablaufen wird. Vor allem auch, sag ich mal, mit dem Publikum und so. Wie werden die Leute im Publikum sein? Weil ich glaube, wenn ich auf ein Konzert gehen würde, wird sich das für mich innerlich wahrscheinlich auch noch nicht ganz so richtig anfühlen. So, keine Ahnung, ich war früher jemand, der gern irgendwie Stage-Dives gemacht hat und gemoscht hat und so. Und ich weiß nicht, wie das jetzt ist. Also ich bin auf jeden Fall gespannt.
Ja, für mich fühlt es sich auch noch komplett surreal an irgendwie. Also allein schon die Tatsache, dass wir in den letzten 6-8 Wochen wieder in den Proberaum konnten, um unsere Songs tatsächlich dann auch mal zu spielen, muss man ja auch dazu sagen. Das war für mich schon irgendwie so komplett was Neues. Also man hat sich da komplett irgendwie dran gewöhnt, dass weder Shows sind, noch irgendwie Proben stattfinden oder so. Und jetzt die Tatsache, dass wieder eine Show ist, ich glaube, ich habe das noch gar nicht so wirklich verinnerlicht, auch wenn man das komplette Set schon geprobt hat und weiß, was auf einen zukommt. Aber so wirklich verarbeitet hat man das noch nicht. Und ich glaube auch, das passiert erst in dem Moment, wo man so dann die Bühne betritt und dann so der erste Song kommt oder was auch immer und man dann erstmal merkt, hey, okay, es ist gerade wirklich wahr. Also es geht wieder los.
Das Intro kommt und dann.
Ja, genau.
Wirst du deine Nervosität denn irgendwann los, Jeff, oder bist du dann die ganze Zeit über aufgeregt?
Nee, also bei mir ist am Anfang so wirklich kurz bevor es losgeht und so, aber sobald ich quasi so die ersten paar Töne spiele, ist eigentlich weg.
Ja.
Da ist aber auch nicht alleine, muss ich sagen. Also bei mir ist mindestens genauso und ich weiß nicht, ob ich dafür bei Mam und Jonas auch noch reden kann. Also ich glaub, bei jedem von uns ist das so ein gewisses Ding.
Ja, also das erst, wenn sobald das Eis gebrochen ist, dann easy, ja, dann ja. Mega.
Ich habe ja vorhin schon erwähnt, ihr habt eure Fans gefragt, was die Top-Alben des vergangenen Jahrzehnts sind. Jetzt will ich die Frage mal zu euch zurückspielen. Was ist denn euer Top-Album des vergangenen Jahrzehnts?
Finde ich sehr, sehr schwer zu beantworten. Das gab nämlich auch eine Riesendiskussion bei uns in der Bandgruppe. Weil man zum einen gesagt hat, also gerade bei mir ist zum Beispiel aufgefallen, meine Top 3 Alben waren Singularity von Northlane, dann Hail Stan von Periphery und The Dark Pool von Thornhill. Und die letzten beiden Takes sind halt einfach beide rausgekommen 2019. Das bedeutet halt, die sind halt noch irgendwie viel präsenter bei mir. Wobei halt Northlane, ich glaube, das Album kam 2012 raus oder so. Und ist halt immer noch so für mich eins der besten Alben, was in dem Jahrzehnt definitiv rausgekommen ist. Und da ist halt die Frage, kann man das in 5 Jahren mit der gleichen Antwort immer noch rechtfertigen oder denkt man da schon wieder komplett anders? Deswegen sehr, sehr schwieriges Thema, aber tatsächlich hat sich dann irgendwie doch jeder auf seine 3 Picks einigen können.
Jeff, was ist es bei dir?
Ich habe lange überlegen müssen, weil die Frage kam auch nur so in unseren WhatsApp-Gruppen-Chat. Und ich war gerade auf der Arbeit und ich denke so, oh, Alter, ich kann jetzt nicht in 5 Minuten so eine tiefe, ernsthafte Frage beantworten. Da muss ich mir wirklich mindestens 2 Tage drüber Gedanken machen.
Haben wir dir nicht gegeben.
Also die ersten Sachen, die mir eingefallen sind, ein Favorite ist auf jeden Fall A Moon-Shaped Pool von Radiohead. Für mich auf jeden Fall ein Album, ich weiß nicht, das kam glaube ich auch 2016 raus. Und ich finde Radiohead ist eine Band, die es immer schafft, irgendwie ein Album oder Musik rauszubringen, die für mich zumindest zeitlos klingt. Also keine Ahnung, wenn ich das jemandem in 5 Jahren zeigen würde, dann würde man noch vielleicht sagen, hey, das ist irgendwie so ein richtig moderner, futuristischer Sound. Auf jeden Fall ein Favorite. Dann habe ich noch, ich hatte noch von Young Lean, Warlord. Das ist so der Hip-Hop-Mensch in mir, der das Album richtig feiert. Also es sind Banger von vorne bis hinten, was ich mega cool finde und auf jeden Fall auch ein Album, wo viele Songs drin sind, die man auch irgendwie mal auf der Party hören kann und es ist immer gute Laune. Es ist schon sehr speziell, aber ich finde, es macht auch Young Lean als Künstler so ein bisschen aus. Man muss sich drauf einlassen und sobald man da irgendwie reinkommt, dann findet man sich in so einem Rabbit Hole drin, wo man nicht mehr rauskommt. Und das dritte war Kanye West, My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Kam 2010 oder 2011 raus. Kanye West ist zugegebenermaßen eine kontroverse Person an sich, muss ich zugeben. Und es ist
ausgedrückt.
Ja, also heutzutage sehr fragwürdig. Wobei es eigentlich zu dem damaligen Zeitpunkt auch so ein bisschen war. Das war, glaube ich, kurz nachdem er so den Auftritt mit Taylor Swift irgendwie unterbrochen hat. Musikalisch muss ich sagen, das Album mega gut geschrieben. Also es ist für mich auch wirklich so, was Hip-Hop betrifft, auch wirklich so ein zeitloses Album, was man sich immer wieder mal anhören kann. Und man sieht halt doch irgendwie, trotz dass er so ein bisschen eine kontroverse Person ist, irgendwo schon wirklich ein richtiger Künstler in ihm steckt. Und das spiegelt sich auf jeden Fall in dem Album wieder.
Und du kannst dann auch den Künstler von seinem Werk trennen, sozusagen.
Ich versuche es, wo es geht. Es ist immer unterschiedlich. Das Album kam zu einem anderen Zeitpunkt raus, wo Sachen noch nicht bekannt waren. Also was ja jetzt bei Kanye West immer so eine Sache letztens war, ist ja, dass er ein sehr starker Trump-Supporter ist oder war. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Und nach solchen Aussagen macht man sich wirklich nochmal doppelt und dreifach Gedanken über sowas. Ich versuche aber tatsächlich bei dem so das Werk, weil es eben zum damaligen Zeitpunkt für mich so einen tiefen Einfluss hatte, das von da zu trennen. Aber bei neuen Sachen wäre ich mir tatsächlich unsicher dem gegenüber, ob ich das wirklich so mit meinem Gewissen vereinbaren kann, muss ich zugeben.
Bis zu einem gewissen Grad kriegt man es noch ganz gut hin. Irgendwann ist bei mir zumindest eine Grenze überschritten und dann ist auch immer die Frage, wie wichtig ist einem die Musik tatsächlich? Also wie viel gibt einem die Musik? Wie sehr kann man darauf verzichten? Da spielen viele Sachen rein, finde ich, bei der Frage.
Ich finde es halt auch schwierig, weil klar versucht man das vielleicht so ein bisschen zu trennen, aber irgendwo gibt es ja trotzdem dieser Person eine Plattform. Und das kann ich vollkommen nachvollziehen, wenn es Leute gibt, die da dann wirklich sagen, nee, ich kann das nicht trennen, es ist einfach nicht möglich, weil die Persönlichkeit ist ja natürlich auch irgendwo in dem Album mit drin und du gibst der Person ja auch irgendwo eine Bühne oder die Aufmerksamkeit, den Einfluss und solche Sachen und es ist schon schwierig, ja.
Ich muss auch ehrlich sagen, also bei mir war es zum Beispiel bei der Band Dealer genau dasselbe. Ich habe die beiden EPs, die rausgebracht haben, so abgefeiert und als man dann gehört hat, oh, Dealer darf man nicht mehr hören, der Sänger hat ziemlich viel Scheiße gebaut, habe ich mir echt schwer getan, die Songs nicht doch mal wieder heimlich anzuklicken und in Spotify auszuschalten, dass jemand sieht, was ich gerade anhöre. Womit ich dann aber ganz ehrlich dann doch abgeschlossen habe, weil irgendwo konnte ich es dann einfach nicht voneinander trennen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Also ich fand es auch damals krass. Es gab eine Band, die hieß Heart in Hand. Und das auch eine Melodic Hardcore Band, die ich und ich glaube die anderen Jungs auch richtig, richtig gefeiert haben. Und da war es für mich dann irgendwann so an dem Punkt, wo das bekannt kam, damals die Anschuldigung gegen den Sänger, das hat für mich tatsächlich die Musik so ein bisschen verdorben. Ich konnte das gar nicht mehr so wirklich anhören, weil es sich für mich zum einen überhaupt nicht mehr authentisch angehört hat und hat so einen unglaublich bitteren Beigeschmack gehabt hat, dass ich in all meinen Playlists, wo irgendwie Songs von denen drin war, ich musste sofort weiterklicken, das ging nicht mehr. Und ich kann es auch heute nicht anhören, also es ist echt so, es ist halt echt so ein Ding, wo man wirklich sagen kann, der ist so unter der Gürtellinie und das kann man sich nicht mehr geben und sollte man auch nicht.
Ja, es kann auch was kaputt machen. Also ich hatte das auf eine andere Art mit einer Band, die ich zu dem Zeitpunkt als meine Lieblingsband bezeichnet habe, die ich dann interviewt habe und die haben mir im Prinzip nur irgendwelche PR-Sprüche an den Kopf geknallt, wo ich dann hinterher dachte, okay, was war das jetzt? Und das hat dann dazu geführt, dass ich die Musik zwar immer noch mag, aber es kam immer mit rein, wenn ich diese Musik gehört habe. Also ich konnte sie partout nicht als meine Lieblingsband weiterhin bezeichnen. Deswegen interviewe ich jetzt meine Lieblingsbands nicht mehr, um diesen Effekt nicht wieder zu haben.
Ist das jetzt gut oder schlecht für uns?
Ihr habt gerade euer Debütalbum rausgebracht. Also für eine Lieblingsband muss das so ein bisschen Backkatalog auch vorhanden sein. Okay. Aber ja, wenn wir jetzt auf euch wieder zurückkommen, ihr habt ja, wie wir eingangs schon gesagt haben, einen ganz guten Start hingelegt. Habt ihr denn einen Tipp für junge Bands, die jetzt gerade anfangen?
Also ich glaube, was man an unserem Beispiel am besten sehen kann, ist, dass man halt wirklich sich von nicht mal von sowas wie von Corona irgendwie runterkriegen lassen soll, sondern halt wirklich, wenn man Bock hat, was zu starten, ein Album zu schreiben oder Musik zu machen im Allgemeinen, dass man es einfach machen soll, weil es gibt immer irgendeinen Weg, auch wenn der Weg halt manchmal echt überstressig sein kann. Praxis ist dann irgendwie doch möglich, wenn man halt genug dran arbeiten möchte. So. Und ich glaube, das ist mein Tipp, dass man halt einfach sich hinhockt und dann sowas nicht zu nah an sich rankommen lässt, auch wenn es halt wirklich für jeden schwere Zeiten sind. So.
Ich glaube, da würden mir auch mittlerweile jetzt tausende Gründe oder so oder tausende Sachen einfallen, die man sagen könnte. Also aus Songwriting-Sicht und was man als Band so machen kann, auf jeden Fall ein Tipp. Viele Bands gehen irgendwie auch so viel in Social Media und achten viel so auf ihr Image und so. Und klar, das gehört heutzutage dazu, aber ich finde, es steht immer noch die Musik im Vordergrund. Und deswegen finde ich es umso wichtiger, dass wirklich arbeitet an den Songs, bis sie so gut klingen wie nur möglich. Klar, musst du irgendwann einen Schlussstrich setzen. Kannst nicht ewig lange an dem Ding rumsitzen. Irgendwann
das
muss,
kennen wir auch.
Das kennen wir auch gut. Irgendwann muss es raus, aber ich finde es unglaublich wichtig, dass auf jeden Fall die Musik weiterhin im Vordergrund stehen kann. Und für jeden, der irgendwie Bock hat, was zu machen, hey, mach's einfach so. So blöd es auch wirklich klingt, jeder hat mittlerweile irgendwie ein Smartphone oder irgendwie sowas in die Richtung, um irgendwie anzufangen. Und es soll nicht so eine Hürde sein, dass man denkt, man braucht irgendwie viel teures Equipment oder so, so viele Sachen, die wir jetzt, sag ich mal, in so einem privilegierten Stand, in dem wir sind, die wir haben, die wir nur wirklich nutzen können, um auch kreativ zu werden. Und macht's einfach. Just do it.
Wir haben ja, bevor wir hier auf Aufnahme gedrückt haben, schon mal kurz über das Thema Dinos gesprochen. Deswegen habt ihr schon mitbekommen, dass wir hier große Dino-Fans sind bei Pommes Gabel. Deswegen die Frage an euch, wer ist denn euer Lieblingsdino?
Also, ich muss sagen, ich stehe voll auf Plesiosaurier.
Oha, was ist das?
Das sind diese überkranken Meeresechsen gewesen, die so vier Paddel hatten und so voll den langen Hals.
Kennt ihr die?
Ich finde die so beeindruckend, vor allem, weil ich halt allgemein, keine Ahnung, also ich bin ja auch ein Stück weit Biologe, deswegen interessiert es mich auch voll. Aber das waren halt so voll die Riesenprädatoren, die halt damals im Meer rumgeschwommen sind, so Riesenechsen. So mittlerweile sind die einzigen Wasserechsen in dieser Form so irgendwie Krokodile vielleicht, aber nichts, was halt annähernd an so einen Plesiosaurus rankommt, schon krank. Mhm.
Der hat auch eine relativ lange Schnauze, oder? Dann
ja.
Wüsste ich nämlich, welchen. Ja, dann weiß ich, welchen du meinst.
Geil. Oha, da komme ich mit meiner Antwort ja fast schon langweilig vor. Mein Lieblingsdino ist der Velociraptor. Weil ich finde ihn so cool. Das ist irgendwie so einer, der ist so relativ klein verhältnismäßig, aber auch schnell und so ein Jäger und so super wendig. Es macht ihn irgendwie richtig cool und seit ich Jurassic Park gesehen habe, finde ich die Dinge auch irgendwie süß, weil ich glaube, einer von den neueren Filmen waren die auch mit drin, wo die so gezähmt werden und so, und das fand ich mega süß. Mhm. Ich würde auch gerne so einen Nachmittag mit so ein paar Velociraptoren verbringen und mit denen so ein bisschen spielen oder so, das wäre mega cool.
Wären die für dich auf dem gleichen Niveau wie Hunde, wenn es die noch geben würde?
Boah, vielleicht. Also ich glaube, man müsste sie schon hart trainieren, ja, weil ich glaube, bei denen ist so dieser Jagdinstinkt so voll tief verankert. Und ich weiß nicht, ob das cool wäre, das den so auszutreiben, sage ich mal, aber
bei Hunden hat es auch geklappt.
Ja.
Ich habe nicht so ein gutes Verhältnis zu Raptoren, weil ich damals Dino Crisis gezockt habe auf der PlayStation. Und da hat man sehr viel mit denen zu tun und sie sind sehr fies.
Ja, das stimmt.
Deswegen ist bei mir heute der Archaeopteryx. Das ist
geil.
So ein Vogel, so ein kleiner.
Das war tatsächlich meine zweite Wahl. Ich habe mich erst nicht entscheiden können.
Okay. Dann haben wir sie jetzt beide genannt.
Der hat so diese Puschel an den Beinen, gell?
Genau, also der sieht übelst niedlich aus. Und was ist euer aktuelles Lieblingslied?
Ich musste gerade noch nach dem Archaeopteryx kurz googeln, wie der aussieht.
Wir packen ein Bild in die Shownotes.
Damit du mitreden kannst.
Mein Favorite Song momentan ist von Porter Robinson, eine Person, die eigentlich überhaupt nichts so mit Metal zu tun hat tatsächlich, sondern sich eher so im Elektro-EDM-Bereich so ein bisschen rumtreibt. Aber keine Angst, das ist nicht irgendwie so, sag ich mal, so wie man sich das vielleicht vorstellt, wenn man die Beschreibung hört, weil der Song, der heißt Unfold und das ist auch so ein bisschen so von dem Vibe so ein, vielleicht so ein Album-Abschlusstrack, ne, weil der ist so ein bisschen so seichter und macht so, gibt einem so Hoffnung und das geht auch von dem Text so voll gut aus und das ist so ein Song, der richtig schön zum Träumen einlädt.
Ich finde es total witzig, dass gerade, ich habe es häufiger bei Metalcore-Bands, dass die eben als Einflüsse dann Pop oder Rap oder Elektro oder irgendwas nehmen und wenn man das eine Metalband fragt, die haben dann meistens Slayer, Iron Maiden, also so diese Klassiker. Aber wenn man sich dann die Musik anhört, macht es am Ende auch Sinn, also dass diese Einflüsse da halt mit reingekommen sind, dann hört man sie auch so ein bisschen raus, aber nur so transformiert es und wird ja was Einzigartiges am Ende.
Ja, ganz genau. Also es ist auf jeden Fall, ist auch noch ein Tipp an die jungen Bands, ja.
Nicht nur Metal.
Metal-Tipps mit Jeffrey.
Metal-Tipps mit Jeffrey, hört euch auf jeden Fall nicht nur Metal-Bands an, weil klar, du machst Musik, die du auch selber irgendwie danach feierst und die muss auch irgendwie zu dir passen. Auf jeden Fall so ein bisschen immer über den Tellerrand so ein bisschen hinausschauen und in andere Genres reingucken, was da so cool kommt und was funktioniert, sich so ein bisschen drauf einlassen, kann schon helfen, dass es auch in der Musik nochmal so den eigenen Sound nochmal ein bisschen mit reinbringt.
Mhm. Simon, was ist dein Lieblingslied?
Ich tue mir richtig schwer, auch wenn ich die Chance hatte, mir davor Gedanken zu machen. Ich muss ganz ehrlich sagen, mein Lieblingssong, also wenn ich mich jetzt so spontan zwischen zwei Songs entscheiden müsste, wäre es wahrscheinlich einer von den drei Alben, die ich gesagt hatte, und zwar von Thornhill, Where We Go When We Die. Der Song hat mich 2019, als ich die Single zum ersten Mal gehört habe, so gepackt, also nicht nur instrumental, vor allem auch die Vocals, und als ich dann mir den Text durchgelesen habe, muss ich sagen, der Song ist seit da mein Lieblingslied gewesen und ist bisher noch nicht langweilig geworden für mich, was mir sagt, dass das Album insgesamt auch hohes Potenzial hat für mich. Ja, weil irgendwie der Sänger, der hat so, also der Jacob hat so eine mega interessante Stimme, was im Metalcore-Bereich, wenn man es mal in diese Sparte reinstecken möchte, nicht so oft vorkommt. Also so eine, ich würde jetzt schon fast sagen, so eine Art wie eine Kopfstimme in irgendeiner Weise. Also er singt so mega sanft und das zusammen mit so mega tief gestimmten Gitarren, ich finde es einfach überkrass. Also das kann ich wirklich nur empfehlen. Und mein zweiter Pick wäre gewesen von Turnstile Holiday.
Oh, ich ja.
Ich bin auf den Turnstile-Zug richtig spät aufgesprungen, und zwar erst mit dieser EP jetzt witzigerweise. Aber der Song, der löst bei mir so richtige Sommer-Vibes aus. Ich stelle mir davor so Roadtrip-mäßig, man lässt das Lied laut laufen, die Fenster sind offen und man fährt irgendwo in der Gegend rum, und genau die Vibes, die brauche ich gerade irgendwie. Und deswegen glaube ich, wäre das so mein zweiter Pick gewesen, wenn ich zwei nennen darf. Sorry.
Ja, die ganze EP, das sind 3 oder 4 Songs, relativ kurz, aber so gut von vorne bis hinten. Mega.
Unglaublich.
Richtig gut.
Ist auch jetzt vor kurzem erst rausgekommen, oder?
Ja. Ich glaube vor 2, 3 Wochen oder so. Also echt
noch nicht lange. Ja, ist auch so. Das ist noch nicht so lange her, ja. Dann wäre mein Lieblingslied gerade absolut nichts für euch. Das ist von Imminence, Heaven in Hiding. Das ist jetzt auch vor paar Tagen erst rausgekommen.
Ah, stimmt, der kam auch erst vor 1, 2 Wochen raus, gell?
Mhm. Und der schließt so an diese Geschichte an, die sie mit Temptation angefangen haben. Ich bin mal gespannt, wo das noch hinführt. Und auch, wo wir von guten Sängern gesprochen haben, Eddie Burke, finde ich, ist auch ein fantastischer Sänger, der auch die Clean Vocals richtig gut macht.
Ja, ja, das stimmt.
Ich habe die auch schon ein paar Mal live gesehen und ich finde, der hat auch live so eine Präsenz, so einfach so ein bisschen. Also finde es auch mega, wie sie so Geigen und sowas mit reinbringen in die Songs und so. Und es lohnt sich auf jeden Fall auch, die mal live zu sehen, wer es noch nicht gesehen hat.
Habe ich leider noch nicht. Ich wollte sie auf einem Festival sehen letztes Jahr und dann eben dieses Jahr, und das ist immer verschoben worden.
Goddammit.
Sie kommen aber, glaube ich, Anfang kommenden Jahres auf Tour, falls das klappt. Und dann sind sie auch in meiner Nähe und da werde ich auf jeden Fall vorbeischauen. Gut, dann vielen Dank, dass ihr hier zu Gast gewesen seid bei Pommesgabel, dem Podcast von powermetal.de. Wer es noch nicht getan hat da draußen, hört mal rein in The Eye of Death, We Are All The Same, das Debütalbum von Defocus.
Danke für die Einladung, danke für die Komplimente. Ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass wir noch ein paar mehr Leute dafür begeistern können, wenn wir wieder live spielen dürfen. Vielleicht sieht man sich ja mal auf einer Show demnächst.
Dem kann ich mich nur anschließen. Also auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass wir dabei sein durften. Und ja, würde mich natürlich genauso freuen.
Dann macht's gut.
Ebenso. Tschüss.